Wir kommen jetzt bereits zu viertens. Schreiben zur Zeit des Alten Testaments. Man hat eben seit die israelische Archäologie dermaßen Fortschritte gemacht hat, ab 1948, sehr viele Siegel und Bullen im Nahen Osten ausgegraben. Ich werde gleich erklären, was Siegel und Bullen sind. Keine Angst. Das sind also Funde aus der Zeit so 1000 bis 500 vor Christus. Das entspricht etwa der Königszeit im Alten Testament. Man hat also solche Siegel und Bullen gefunden in Israel, aber dann auch in den Nachbarländern, Jordanien, Libanon. Aber was so auffällt, die allermeisten Funde waren eben nicht in Syrien oder in Libanon gemacht, sondern in Israel. Und zwar so frappant viel mehr findet man davon in Israel, dass dadurch klar wurde, im Volk Israel gab es damals eine verbreitete Schreib- und Lesefähigkeit unter dem Volk. Ich werde gleich zeigen, diese Siegel und Bullen, die man benutzt hat, eben im Alltag für Dinge, mit denen gehandelt wurde, Briefe, die versandt wurden, oder eben auch geschäftliche Briefe, wie Landkaufurkunden und so weiter, die machten deutlich, dass es sehr üblich war im Volk Israel, dass man eben schreiben und lesen konnte. Und da fällt also auf, Israel ist unter den Völkern im Nahen Osten das Volk des Buches. Ein Volk, das schreiben kann. Und warum genau die? Woher kam die Motivation zum Schreiben? Nun, wir wissen das. Sie hatten die Heilige Schrift. In einer Buchstabenschrift. Und durch die Heilige Schrift war dann das Lesen und Schreiben eben auch für die Alltagsmöglichkeiten eben vorgegeben. Wir wissen allgemein von den semitischen Völkern, dass sie sehr viel Wert legten auf präzise schriftliche Überlieferung. Also das wissen wir auch von den Babyloniern, dass die Keilschrifttafeln über Jahrhunderte hinweg wirklich ganz identisch kopiert haben. Und die hatten auch Sicherheitsmethoden eingeführt, wie man gab auf den Keilschrifttafeln zum Teil Zwischentotal der Zeilen an, damit man beim Kopieren nicht eine Zeile aus Versehen ausließ. Also das war immer so im Nahen Osten, dass wichtige Texte, die wollte man auch ganz exakt überliefern, nicht so ungefähr dem Gedanken nach. Das ist natürlich für europäische Verhältnisse irgendwie völlig undenkbar, nicht wahr? Um die Zeit eben von Mose, Auszug aus Ägypten 1606 vor Christus. Was war in Europa? Ja, bis dahin rechnet man in der säkularen Geschichte die Jungsteinzeit. Was heißt das? Dem sagen wir prähistorische Zeit. Und prähistorisch heißt oft unhistorisch oder eben völlig im Nebel. Muss man sich mal vorstellen, wo waren die alten Germanen am Ende der Jungsteinzeit und was von welchen Personen weiß man da konkrete Dinge? Nichts. Aber aus der Bibel haben wir Mose, der schreibt die ersten Bücher der Bibel in dieser Zeit. In einer Buchstabenschrift. Und eben im Deutschen das älteste Schriftstück, das wir haben, das ist das Nibelungenlied, so 700 nach Christus. Und darum ist man hier in Europa eben immer mit dem Gedanken vertraut gewesen. Wie wurden früher Geschichten weitergegeben? Natürlich am Abend saßen die Leute, die alten Germanen und die Kelten der Schweiz, die Helvetier sind ja Kelten, ums Feuer herum und haben dann Geschichten erzählt und natürlich die nächste Generation hat die Geschichte wieder ein bisschen verändert und so weiter. Und in der liberalen Theologie im 19. Jahrhundert hat man eben gesagt, ja, wisst ihr, die Geschichten im Alten Testament, die wurden zuerst lange mündlich überliefert und ständig verändert. Darum sind die überhaupt nicht zuverlässig. Was haben die Leute gemacht? Nun, die haben sich einfach so vorgestellt, wie war das in Europa? Und dann haben sie das einfach projiziert auf den Nahen Osten. ist eine ganz andere Welt. Semiten sind ganz anders. Und da war eben die schriftliche und die genaue schriftliche Überlieferung war eben wichtig. Und das gilt nun natürlich ganz besonders für das Volk Israel, das eben nicht meinte, wir haben da so ein paar Mythen, die wir weitergeben, sondern die wussten, was wir hier in Händen haben, das ist das Wort Gottes. Und wir dürfen dem nichts hinzufügen und nichts hinwegnehmen, wie das schon in 5. Mose 4 steht. Und darum vergessen Sie die Theorie der langen mündlichen Überlieferung am Lagerfeuer. Das kann man gut gebrauchen für die Germanen und Kelten, aber nicht für die Semiten und schon gar nicht für das Volk Israel. Nun noch etwas ganz Allgemeines für das Thema, zum Thema Archäologie. Nur ein ganz kleiner Teil von dem, was es einmal gab, bleibt der Nachwelt erhalten. Das leuchtet ein, ja? Und besonders alles, was aus Holz bestand, aus Fell, Leder und so weiter, das ist alles verrottet. Da muss man nicht erwarten, dass solche Dinge erhalten bleiben oder höchstens in Ausnahmefällen eben erhalten bleiben. Also, nur ein ganz kleiner Teil von dem, was es einmal gab, bleibt der Nachwelt erhalten. Zweitens, nur ein ganz kleiner Teil dessen, was erhalten bleibt, wird ausgegraben. Es gäbe also in den Erdschichten noch viel mehr zu finden, als was man bisher gefunden hat. Und trotz dieser Tatsachen, muss man sagen, Siegel und Siegelabdrücke und Inschriften sind entdeckt worden von Dutzenden von biblischen Personen. Also präzisen Personen, die in der Bibel erwähnt werden, haben wir ihre persönlichen Siegel gefunden. Das ist fantastisch, nicht wahr? Ja, ich zeige ein paar Beispiele. Hier haben wir ein Siegel, das ist das Original, ja? In Spiegelschrift. Und dann haben wir hier einen Abdruck auf Ton, das ist eben die Bulle. Und die ist dann nicht mehr in Spiegelschrift, sondern so lesbare Schrift. Sieht man das? Ja, und nun, wenn man das hier liest, in althebräischer Schrift, heißt das, Le Ya'azanyahu Evet HaMelech. Auf gut Deutsch, dem Ya'azanya gehörig, dem Minister des Königs. Dieses Siegel wurde in Mizpa gefunden, und zwar in den Schichten der Zeit um 600 vor Christus. Das war, als Nebukadnezar mit der babylonischen Armee gegen Judäa kam. Interessant, nicht wahr? Jetzt lesen wir in 2. Könige 25, Vers 23. Und da geht es ja genau um die Zeit um 600 vor Christus. Um die Zeit, als Nebukadnezar kam. Und als alle Heerobersten, sie und ihre Männer, hörten, dass der König von Babel Gedalia bestellt habe, da kamen sie zu Gedalia nach Mizpa. Nämlich Ismael, der Sohn Netanjas, und Jochanan, der Sohn Kareachs, und Seraja, der Sohn Tanchumets, der Netophatiter, und Ya'azanya, der Sohn des Markatiters, sie und ihre Männer. Da werden Generäle, Heeroberste erwähnt, in Mizpa, um 600 vor Christus, und unter den Heerobersten ist hier Ya'azanya erwähnt. Nun, das ist ja genau der Ya'azanya von diesem Siegel. Evet HaMelech, Evet heißt Knecht, aber es ist vielleicht gut, wenn man das weiß, im Alten Testament werden die Minister, also die ganz hohen Beamten, die werden alle Evet genannt, Knechte des Königs. Aber auf gut Deutsch wäre das eben Minister des Königs, das sind hohe Beamte. Bei diesem Siegel haben wir noch folgende Besonderheit. Normalerweise sind die nur beschrieben, ohne Bildchen. Und hier haben wir ein Bildchen drauf. Das ist sehr ungewöhnlich. Und was ist drauf? Was sieht man? Einen Hahn. Und zwar einen Streithahn. Das ist das Markenzeichen dieses Generals. Ein Kampfhahn. Ja, also ein ganz beachtliches kleines Detail. Übrigens, noch ein bisschen altebräische Schriftlehre. Dieser Buchstabe da ist ein Rinderstachel, nicht wahr? Das ist eben das L. Le Ya'azanyahu Er wird Hamelech, sieht man auch hier wieder das Lamet, Rinderstachel. Und Melech, sieht man hier noch die Wasserlinie. Ja, ist das M. Ja, ein anderes Beispiel. Ich muss sagen, man hat also weit über 70 Personen aus dem Alten Testament, die konkret erwähnt werden, namentlich, hat man in den Funden ganz konkret nachweisen können. Und eben da muss man denken, all diese Funde sind natürlich nur so Stichproben. Nicht wahr? Man geht da in einen Heuhaufen hinein und greift hinein und plötzlich hat man da eine Nadel. Ja? Das ist ein toller Stichprobenfund. Und so greifen wir also irgendwo da rein und bei diesen Stichprobenfunden kommt sogar eine Fülle von ganz konkreten biblischen Personen und Begebenheiten ans Licht. Hier ein schönes Siegel. Darauf steht Berechiahu ben Neriahu Hasopher. Auf Deutsch, dem Baruch gehörig, dem Sohn Nerias, dem Schreiber. Hasopher, der Schreiber. Ja, und jetzt lesen wir in Jeremia 36,4. Und Jeremia rief Baruch, den Sohn Nerias, und Baruch schrieb aus dem Munde Jeremias auf eine Buchrolle alle die Worte des Herrn, welche er zu ihm geredet hatte. Das ist gewaltig. Das ist das persönliche Siegel des Sekretärs von dem Propheten Jeremia, der das Buch Jeremia damals aufgeschrieben hatte. Übrigens fällt auf dem Siegel steht Berechiahu als Name und in der Bibel steht dann Baruch. Baruch ist die Kurzform von Berechiahu. Und so als Regel hat sich ergeben bei den Forschungen, dass in der Bibel allgemein eher die Kurznamen verwendet werden als die langen Namen. Aber es gibt auch beides. Also zum Beispiel in der Geschichte von Elia, im gleichen Text kann es einmal heißen Eliahu, die Langform, und dann Elia. Also wird so nebeneinander gebraucht, so wie man sagt Mark und manchmal sagt man in der Markus, Langform, Kurzform. Und hier noch eine Besonderheit, sieht man diese Struktur der Bulle, das ist der Abdruck, nicht wahr? Da sieht man die Rippen die gerippelte Form eines Fingerabdrucks. Das ist also offensichtlich der Fingerabdruck von Baruch. Und wir wissen ja, wie einzigartig eben Fingerabdrücke sind. Die gibt es nur einmal in der ganzen Weltgeschichte. Man hat gedacht, das sei so ein Zufall, dass es hier drauf ist, aber man hat dann das wiederholt gefunden. Und da kann man auch nicht viel sagen, aber möglicherweise war damit auch eine Absicht verbunden, genau den persönlichen Fingerabdruck noch beizugeben. Das lassen wir mal offen. Gehen zu einem weiteren Beispiel. Also keine Angst, ich bringe jetzt nicht 70 Beispiele, aber doch ein paar ganz konkrete. Hier auf diesem Siegelabdruck, dieser Bulle, da steht Le Yerachmeel Ben Hamelech, dem Yerachmeel gehörig, dem Sohn des Königs. Nun in Jeremia 36, 26 lesen wir, und der König gebot Yerachmeel dem Königssohn Ben Hamelech, steht im Bibeltext. Und Seraja, dem Sohn Asriels, und Shelemia, dem Sohn Abdeels, Baruch, den Schreiber, und Jeremia, den Propheten, zu greifen. Aber der Herr hatte sie verborgen. Hier haben wir also den Siegelabdruck von einem persönlichen Feind des Propheten Jeremia. Prinz Yerachmeel. Ja, weil Evet HaMelech, Königssohn, das ist der hebräische Ausdruck für Prinz. Dann noch ein Beispiel. Hier steht, man sieht natürlich sofort wieder das Lamet hier. Le, das heißt gehörig, dem. Le Serajahu Neriahu, dem Seraja gehörig, dem Sohn Nerias. Nun, den kennen wir auch aus Jeremia 51, Vers 59. Das Wort, welches der Prophet Jeremia Seraja, dem Sohn Nerias, des Sohnes Machseias, gebot, als er mit Zedekia, dem König von Juda, im vierten Jahre seiner Regierung nach Babel zog. Und Seraja war Reisemarschall. Dieser Seraja war also eine ganz wichtige Person bei der jüdischen Wegführung nach Babylon. Und diesem Seraja hat Jeremia eine kleine Schriftrolle mitgegeben, mit Kapitel 50 und 51 aus dem Jeremia-Buch. Und diese Prophetie über Babylon musste er dort, dann in Babylon, in feindes Land, vorlesen. Es geht um den Untergang Babyloniens in der Endzeit. Und zwar steht dort, dass Babylonien, das ist das Gebiet des heutigen Südirak bis nördlich etwas über Bagdad hinaus, in der Endzeit schließlich so verwüstet werden soll, dass man nicht mehr durch dieses Land hindurchziehen kann. Jeremia 51 steht, von den internationalen Hilfsorganisationen, dass sie das Land verlassen werden. Sie staunen vielleicht, wenn ich das so sage. Also dort steht tatsächlich, ich lese es wörtlich vor, Jeremia 51. Ja, dann wissen Sie auch gleich, dass das mit dem Irak bis heute nicht fertig ist. Jeremia 51, Vers 8. Plötzlich ist Babel gefallen und zertrümmert. Jammert über dasselbe, holt Balsam für seinen Schmerz. Vielleicht wird es geheilt werden. Und jetzt hört man, was die internationalen Hilfsorganisationen sagen. Wir haben Babylonien heilen wollen, aber es ist nicht genesen. Verlasst es und lasst uns ein jeder in sein Land ziehen, denn sein Gericht reicht bis an den Himmel. Die kommen aus dem Ausland und die wollten Babylon heilen, aber es klingt nicht. Jetzt sind sie dran, sie versuchen, dieses Land zu heilen, aber es ist unheilbar. Und am Schluss dieser Lektüre musste dann Seraja die Schriftrolle an einen Stein binden, in den Euphrat werfen und sagen, so wird Babylonien fallen und nie mehr heraufkommen. Und das Siegel, den Siegelabdruck dieses Mannes haben wir heute. Ja, das führt uns bereits zum letzten Abschnitt, fünftens, es gibt keinen garstigen Graben. Jetzt wissen wir, was das soll, nicht wahr? Das ist eine Anspielung an Lessing. Ja, hier noch ein schönes Beispiel. Zwei Bruchstücke, eine Keilschrifttafel, waren schon längst ausgegraben, aber niemand hat sich darum gekümmert. Das ist das Problem. Man hat etwa 500.000 Keilschrifttafeln ausgegraben. Aber es gibt so wenige Akkadisten oder Assyriologen, also Spezialisten für Akkadisch und für assyrische Inschriften. Und so können die meisten können gar nicht bearbeitet werden. Wir haben so viel. Obwohl, ja, das Wenigste, was es einmal gab, bleibt in den Schichten erhalten. Und nur ein Teil davon wird ausgegraben, aber auch nur ein Teil wird überhaupt bearbeitet. Und ein gläubiger Assyriologe, einer der führenden englischen Archäologen des 20. Jahrhunderts, gläubiger Mann, Wise Man, hat diese Tafeln in Händen bekommen und hat sie bearbeitet. Und er hat dann später gesagt, das war für mich eines der ganz großen Highlights meiner Arbeit als Archäologe. Als er entdeckt hat, was darauf steht. Das ist ein Verzeichnis von Lebensmittellieferungen an Gefangene in Babylon. Die Tafel stammt aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, also babylonische Gefangenschaft der Juden. Und da steht unter anderem drauf, 10 Sila Öl für Jaukin. Das ist die akkadische, babylonische Aussprache von Jojakin. 10 Sila Öl für Jaukin, König von Juda. 2,5 Sila für Söhne des Königs von Juda, 4 Sila für 8 Männer von Juda. Und jetzt lesen wir Jeremia 52, 31. Und es geschah im 37. Jahr der Wegführung Jojakins, des Königs von Juda. Im 12. Monat, am 25. des Monats, da erhob Evil-Merodach, der König von Babel, das war ein Nachfolger von Nebukadnezar, im ersten Jahr seiner Regierung das Haupt Jojakins des Königs von Juda und führte ihn aus dem Gefängnis. Und er redete gütig mit ihm und setzte seinen Stuhl über den Stuhl der Könige, die bei ihm in Babel waren. Und er veränderte die Kleider seines Gefängnisses. Und Jojakin aß beständig vor ihm alle Tage seines Lebens. Und sein Unterhalt, Ein beständiger Unterhalt wurde ihm von dem König von Babel gegeben, so viel er täglich bedurfte, bis zum Tage seines Todes, alle Tage seines Lebens. Der hat also eine Altersversorgung gekriegt in Babylon. Und die originale Altersversorgungsdokumentation ist gefunden worden und bearbeitet worden. Das ist unglaublich. Ein totaler Volltreffer. Hätte Lessing diese Dinge gewusst, was wir heute wissen, wie hätte er da von einem garstigen Graben sprechen können? Wir haben jetzt einiges gehört über biblische Archäologie des Alten Testaments, aber jetzt möchte ich auch noch auf das Neue Testament zu sprechen kommen. Das Neue Testament wurde ja geschrieben in der Zeit zwischen 32 nach Christus, Kreuzigung und Auferstehung Jesu, bis etwa 100 nach Christus. Damals starb der letzte Apostel, das war Johannes. Das Neue Testament besteht aus 27 Büchern, von Matthäus bis Offenbarung. Und wie kam es eigentlich, dass man genau diese Bücher, diese 27, als Gottes Wort angenommen hat? Nun, ganz einfach. Der Apostel Paulus erklärt in Epheser 2, Vers 20, dass die Gemeinde, die Kirche, aufgebaut ist auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Und so wurden nur Bücher als autoritativ akzeptiert, die von Aposteln, die Jesus Christus eingesetzt hatte mit seiner Autorität. In Matthäus 10 sagte der Herr Jesus, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Nur solche Bücher, die von den 12 Aposteln oder für Israel und oder von dem Apostel Paulus für die Heidenvölker geschrieben wurden, konnten akzeptiert werden. Oder Bücher von Propheten, die durch diese Apostel als authentische Propheten anerkannt waren. Das war zum Beispiel Markus, der durch Petrus anerkannt wurde. Er nennt ihn sogar meinen Sohn Markus. Und er hatte sein Evangelium gut geheißen. Lukas war durch Paulus anerkannt. Paulus zitiert sogar Lukas in 1. Timotheus 5 als heilige Schrift auf der gleichen Ebene wie das 5. Buch Mose. Und so ergab sich das absolut von selbst, welche Bücher akzeptiert wurden, welche nicht. Und natürlich gab es auch spätere Schreiber, aber die haben auch nicht von sich behauptet, sie seien inspiriert. Und sie waren sich auch bewusst, dass sie nicht diese Autorität hatten wie die Apostel und die Propheten des Neuen Testaments, die eben nur die Grundlage bilden. Nicht wahr? Oben am Giebel baut man nicht mehr nochmals eine Grundlage. Die sind ganz unten. Ja, jetzt lesen wir mal etwas aus der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, Vers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Vers 3. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in Davids Stadt, welche Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und dem Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner verlobten Frau, welche schwanger war. Es gibt es doch viele Leute, die sagen, ach, die Bibel, das Märchenbuch. Ja gut, jetzt lesen wir mal mit dieser Person zusammen die Weihnachtsgeschichte. Also, ein Märchen würde doch irgendwie beginnen mit, es war einmal. Wann? Das weiß man nicht. Das ist ja ein Märchen. Muss man gar nicht fragen, wann. Nun, hier steht, es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging. Kaiser Augustus, können wir die Geschichte genau festlegen, 27 vor Christus bis 14 nach Christus. Wir wissen sogar, wie er ausgesehen hat. Was für eine Kleidung er hatte, was für einen tollen Haarschnitt, nicht wahr? Also, die ganze Geschichte wird ganz klar in der Zeit verankert. Das ist völlig untypisch für ein Märchen. Ich war Hänsel und Gretel. Wann war das? Da muss man eben nicht fragen, wann. Es war einmal. Es war eben niemals, oder? Es war nie. Darum, einmal. Aber hier wird ganz gesagt, wann. Und dann weiter werden auch konkrete Personen genannt. Josef von Galiläa, aus der Stadt Nazareth. Und der geht nach Judäa, nach Bethlehem, also auch nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raum wird das Ganze genau platziert. Ja, und jetzt, wo war dieses Hexenhaus von Hänsel und Gretel? Ja, vielleicht im Schwarzwald. Ja, wo im Schwarzwald? Nein, das Ganze ist eben nicht in Raum und Zeit verankert. Und so sind es auch die Mythen der Hindus. Irgendwo, ja, und irgendwann. Aber hier haben wir ganz klar die typischen Kennzeichen der Geschichtsschreibung. Oder lesen wir aus der Weihnachtsgeschichte in Matthäus 2. Da kamen doch diese weisen Männer aus Persien. Ja, ich sage Persien aus dem Grund, weil sie werden ja Magier genannt. Und Magier, das ist ein Magoi auf Griechisch, ist ein persisches Wort. Das waren Sternkundige aus Persien. Und die kamen nach Jerusalem, Matthäus 2, Vers 2, und fragen dort, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenlande gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Ja, der hatte allen Grund, bestürzt zu sein. König Herodes war ja kein Jude. Er regierte zwar über die Juden, eingesetzt durch den Senat von Rom. Er selbst war ein Edomiter, ein Nachkomme von Esau. Ein Feindesvolk. Und der römische Senat hat ihn eingesetzt mit dem Titel König der Juden. Das war sein Titel. Man findet nie den Titel König der Juden im Alten Testament. All die Könige aus dem Hause Davids, die wurden nie so genannt. Aber König Herodes wurde vom römischen Senat so eingesetzt. Und jetzt merkt man die Pointe, wenn man die Hintergrundgeschichte kennt. Da kommen diese Perser und sagen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wow, der König der Juden, der nicht vom Senat ernannt ist, sondern dazu geboren ist. Der wesensmäßig König der Juden ist. Jetzt verstehen wir, dass König Herodes bestürzt wurde. Und wenn man sogar aus der außerbiblischen Geschichte weiß, dass dieser Mann, der war völlig machtbesessen. Er hatte ständig Angst, man würde ihn vom Thron stürzen. Der Mann hatte ja 10 Frauen. Und seine Lieblingsfrau, Miriam, die wurde ihm plötzlich irgendwie zu gefährlich, hat er sie umgelegt. Und er hat auch diverse Söhne hat er umgebracht, weil er Angst hatte, die könnten gefährlich werden. Und darum hat auch König Augustus einmal gesagt, es ist besser, das Schwein von Herodes zu sein, als sein Sohn. Das war natürlich ein Wortspiel im Griechischen, denn Ys, Schwein, schreibt sich fast gleich wie Sohn, Hyos. Also es ist besser, eben das Schwein zu sein, denn Schweine wurden in Israel nicht geschlachtet, als sein Sohn. Also wir verstehen, warum der so bestürzt ist, aber das entspricht genau der Geschichte damals. Und so kam es ja dazu, dass Herodes eben die Kinder umbrachte in der ganzen Region von Bethlehem. Das entsprach genau dem Stil dieses Mannes, der auch einmal den ganzen Sanhedrin, den obersten Gerichtshof, umgelegt hatte. Über 70 Mann. Und so musste Josef fliehen, Matthäus 2, Vers 14. Er, Josef, aber stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Ja, hier sehen wir Massada am Südende des Toten Meeres. Ein gewaltiger Felsen. Da oben hat Herodes einen seiner Sicherheitspaläste errichtet. Nicht wahr? Schon bei Saddam Hussein hat man sich gefragt, wie viele Paläste braucht ein Präsident? Der hatte so viele Paläste, damit er immer wechseln konnte, weil er Angst hatte, man würde ihn umlegen und die Macht wegnehmen. Das war genauso mit König Herodes. Und hier oben hat er einen Palast wie ein Adlerhorst. Der galt als völlig uneinnehmbar. Sieht man das hier? Ja, und wie oft war ich schon da oben und habe noch originale Wandmalerei von dem Palast von König Herodes gesehen. Oder wenn ich mit Gruppen dahin gehe, da gehe ich natürlich jedes Mal ins Badzimmer von Herodes. Und ich muss sagen, ich war noch nie im Badezimmer von Herrn Sarkozy. Aber ich war im Badezimmer von König Herodes. Ja, sieht man, dass uns eben kein garstiger Graben trennt von den biblischen Ereignissen. Mir stehen die viel, viel näher als manche zeitgeschichtlichen Dinge. Hier, ein anderer Palast. In der Nähe von Bethlehem, Herodes, König Herodes, hat diesen Hügel, der sah mal so aus wie all diese 1000 Hügel in der judäischen Wüste, hat er von etwa 20.000 Sklaven aufschütten lassen und da oben hinein, wie ein Krater, wie in einem Krater eines Vulkans, hat er einen Sicherheitspalast errichten lassen. Und da wurde er auch begraben, sagte Josephus Flavius, nur, man hat das nie gefunden, das Grab. Bis jetzt, vor ganz kurzer Zeit, hat man seinen originalen Sarkophag gefunden. Man hat immer da oben gesucht. Ich weiß noch, als ich das erste Mal vor 30 Jahren da oben war, ich wusste, da sei Herodes begraben, aber niemand hat was gefunden. Man musste eben nur wissen, wo. Und jetzt hat man mal ganz auf der Seite im Hügel gegraben, da hat man es gefunden. Ja, und natürlich in Jerusalem hat er auch einen Palast. Und zwar hat er den Palast da beim Jaffa-Tor und da gab es drei gigantische Türme und ein davon, der schönste, war der Hippikus-Turm, der ist noch heute da erhalten. Also wenn man ans Jaffa-Tor geht, muss man unbedingt fotografieren, der Hippikus-Turm, das Wahrzeichen des Herodes-Palastes. Im Jahr 70 hat nämlich Titus, also ganz Jerusalem zerstören ließ und auch die Stadtmauern schleifen ließ, hat er bewusst diesen Turm und noch zwei andere stehen lassen und hat gesagt, das soll der Nachwelt erhalten bleiben, um ihnen zu zeigen, dass es nur durch die Vorsehung möglich war, Jerusalem zu zerstören. Das sprach wie Hitler, ja. Er hat doch auch immer von der Vorsehung gesprochen. Und das steht noch. Und dort haben die persischen Astronomen eben gefragt, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Und dann wurden sie gewiesen nach Bethlehem und da gingen sie also vom heutigen Jaffa-Tor entlang der Stadtmauer runter, das ist gerade der Südweg, gerade alles geradeaus, da am Sultanspool vorbei und dann kommen wir nach Bethlehem, 12 Kilometer. Es trennt uns kein garstiger Graben von den Ereignissen. Hier eine Rekonstruktionszeichnung eben dieser drei Türme des Herodespalastes und da der Hippikusturm, der zu einem großen Teil heute noch erhalten ist. Ja, lesen wir von der Zeit, als der Herr Jesus begann, öffentlich zu predigen. Lukas 3, Vers 1. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa war. Dann wird gesprochen über Johannes den Täufer und dann, wie der Herr kommt und schließlich beginnt, öffentlich zu predigen. Das ist doch kein Märchen. Es wird genau gesagt, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, nun, kann man in jedem Lexikon nachschauen, Tiberius, 14 bis 37 nach Christus, 15. Jahr, also im Jahr 29. Und das war gleichzeitig, als Pontius Pilatus Landpfleger war, der war 26 bis 36, stimmt also schön überein. Und jetzt hier haben wir einen Dena mit dem Bild von Tiberius drauf. So sah der aus. Wir haben nicht ein Foto, aber wenigstens ein Dena mit seinem Bild. Und da sieht man sogar genau, wie sein Kiefer aussah. Also ich denke für Zahnärzte ganz interessant, ja? Ich kann sehr gut erklären, was der für ein Zahnproblem hatte. Und hier, dieser Stein wurde in Caesarea entdeckt. Das war ein Weihstein, eine Weihinschrift für einen Tempel. Und man kann ein bisschen noch lesen, hier, Tiberium us Pilatus. Das war ein Götzentempel, in dem Tiberius, Kaiser Tiberius, verehrt werden sollte und er wurde von Pontius Pilatus ihm geweiht. Haben wir sogar beide Personen beieinander auf dem Text, wie in Lukas 3, Vers 1, bei dem gleichen Text. Sieh mal, das deckt sich einfach. In Matthäus 4, 13 lesen wir, wie der Herr Jesus nach Kapernaum ging, um dann seinen öffentlichen Dienst zu beginnen. Und er, Jesus, verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Zebulon und Naphtali. Nun, im 20. Jahrhundert hat man Kapernaum begonnen auszugraben. Übrigens, Kapernaum heißt Dorf des Trösters. Und von da aus begann der Herr Jesus, diese Botschaft des Trostes zu verkündigen. Diese Stadt wird genannt seine Stadt in Matthäus 9, Vers 1. Und hier sieht man im Luftbild die Synagoge, die man dort ausgegraben hat. Ja, und die Synagoge von Kapernaum wird ja wiederholt in den Evangelien konkret erwähnt. Das ist ja diese Synagoge, die nach Lukas 7 dieser gläubige römische Hauptmann aus Liebe zum Volk Israel gespendet hatte. Ja, hier haben wir die Synagoge von Kapernaum. Und sieht man, dieser Kalkbau hier stammt aus dem 3., 4. Jahrhundert nach Christus. Aber aufgebaut auf die alten Basaltfundamente, dieser schwarze Stein, dieser typische Stein dieser Gegend, das ist die Synagoge aus dem 1. Jahrhundert. Und darum sieht man hier die spätere Synagoge und dann, wenn man weiter runtergrabt, kommt man auf den Boden der älteren Synagoge. Das ist die Synagoge, in der der Herr Jesus gepredigt hat. Und wenn ich da hingehe mit einer Gruppe, dann lese ich natürlich gerne aus Johannes 6. Der Herr Jesus hat diese Predigt, die dort festgehalten ist, da an diesem Ort gepredigt. Johannes 6, 51. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brote isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Johannes 6, 59. Dieses sprach er in der Synagoge, lehrend zu Kapernaum. Ich war, der Jesus wurde in Bethlehem geboren. Das heißt Brothausen. Bethlehem, Haus des Brotes. Er, das lebendige Brot aus dem Himmel, wurde in Brothausen geboren. Er sagt, ich bin vom Himmel herabgekommen. Wenn jemand von diesem Brot isst, im Griechischen ist das ein Aorist, wer den Akt des Essens vollzieht, wird leben in Ewigkeit. Also wer einmal sich echt bekehrt und den Herrn Jesus als seinen Retter, seinen persönlichen Retter aufnimmt, so wie man ein Brot isst und sich aneignet, wird leben in Ewigkeit. Kurz danach sagt der Herr Jesus, wenn jemand mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und dort ist die Zeitform nicht ein Aorist, sondern ein Durativ. Und das heißt, wer immer wieder mein Fleisch isst, immer wieder mein Blut trinkt, im geistlichen Sinn, sich nährt von dem Erlöser, der hat ewiges Leben. Nicht der bekommt. Das ist ein Gläubiger. Ein wahrer Gläubiger nährt sich täglich von dem Herrn. Aber um ewig zu leben, muss man einmal von diesem Brot essen. Das ist die Bekehrung. Nun, die Evangelien zeigen, wie der Herr Jesus 3 Jahre in ganz Israel herumgereist ist und gepredigt hat in verschiedenen Synagogen und auch unter freiem Himmel. Und dann sehen wir, besonders im Lukas-Evangelium, seinen letzten Gang. Lukas 19 geht durch Jericho, die tiefste Stadt der Welt heute. Dort kommt Zachäus zum Glauben, der blinde Bartimäus wird geheilt und dann geht der Herr hinauf nach Jerusalem. Man hat hier die Römerstraße von Jericho nach Jerusalem ausgegraben. Das ist wirklich konkret der Weg, auf dem der Herr Jesus nach Jerusalem ging, im vollen Wissen, dass er hinaufgeht, um dort für uns zu sterben, für unsere Schuld. Der Gerechte für uns, die Ungerechten. Lukas 19, 28, und als er dies gesagt hatte, zog er voran, indem er hinaufging nach Jerusalem. Immer wenn ich an dieses Bild denke, kommt mir das Lied von Margret Birkenfeld in den Sinn. Für mich gingst du nach Golgatha. Der Herr ging diesen Weg hinauf und er dachte an jeden von uns, weil er der Sohn Gottes ist, konnte er das. Und er wusste, ich gehe hinauf nach Jerusalem, um für dich zu sterben, für dich zu leiden. Vor ein paar Jahren hat man bei Straßenarbeiten in Jerusalem eine Grabhöhle entdeckt aus dem 1. Jahrhundert mit zahlreichen Ossuarien. Ossuarien, das sind solche Knochenboxen. Man hat die Leute zuerst in Grabhöhlen verwesen lassen, so ein Jahr. Und nach einem Jahr ist man wieder hineingegangen, hat die Knochen zusammengesammelt und in solche Knochenboxen hineingetan. Und die wurden dann so in kleine seitliche Vertiefungen in den Wänden platziert. Nun, dieses Ossuarium, da war gleich auf Anhieb klar, stammte von einem ganz berühmten Mann aus dem ersten Jahrhundert. Denn diese Verzierung, das ist völlig ungewöhnlich, dass man das so findet. Nun, auf der Seite gibt es noch ein Gekratzel in Hebräisch. Ein bisschen schwierig zu lesen, darum habe ich das hier da auch noch in schönen hebräischen Buchstaben. Yehosef, Bar-Kaffa. Josef, Sohn oder Mitglied der Kajaphas-Dynastie. Wow, Kajaphas. Das war doch der hohe Priester, der den Herrn Jesus zum Tod verurteilt hatte im Tempel. Ja. Und Josephus Flavius, dieser jüdische Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert, der sagt, der hieß Josef zum Vornamen. Josef Bar-Kaffa. Ja, und in diesem Ossuarium fand man die Knochen eines Mannes, etwa 60 Jahre alt. Das sind die Knochen von Kajaphas. Das schaudert einen, wenn man daran denkt, was machen diese Knochen? Die warten auf die Auferstehung. Aber nicht die Auferstehung zum Leben, die Auferstehung zum Gericht. Denn er hat den Erlöser, der vor ihm stand, verurteilt und verworfen. Matthäus 26, 57. Die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn hinweg zu Kajaphas, dem hohen Priester, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Da soll noch einer sagen, ein garstiger Graben trenne uns von den Ereignissen. Das alles ist so konkret. Und bei den Ausgrabungen in Ostjerusalem nach dem Sechstagekrieg, da kam auch das Gartentor ans Licht. Das wusste man von Josephus Flavius. Das Gartentor war in der zweiten Stadtmauer drin. Und jetzt hat man es gefunden. Das ist der direkteste Zugang nach Golgatha zu diesem ausgedienten Steinbruch vor den Toren Jerusalems, wo die Römer kreuzigten an einer belebten Straße. Da im Modell. Und das ist das originale Gartentor. Und das ist eigentlich naheliegend, dass der Herr durch dieses Tor hinausgeführt wurde von Pilatus nach Golgatha. Johannes 19, 17. Und sein Kreuz tragend ging er hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Hebräer 13, 12. Darum hat auch Jesus, auf das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Da, außerhalb des Gartentores. Und dort steht vor diesem Tor, daran denkt. Der Herr hat da vor diesem Tor draußen hinausgeworfen aus der Stadt, für mich gelitten. Für mich gingst du nach Golgatha. Die Römer haben ja unzählige Menschen gekreuzigt. Und man hat aber nie Überreste von einem Gekreuzigten gefunden. Bis vor ein paar Jahren, bei Straßenarbeiten in Jerusalem, da hat man das Ossuarium gefunden von Hans. Einen Gekreuzigten. Also Hans. Auf dem Ossuarium stand Johanan, der hebräische Name für Hans. Johannes. Und da war der Nagel noch im Fersenknochen drin. Etwa 10 Zentimeter lang. Den konnte man nicht mehr herausziehen nach der Kreuzigung. Haben wir ihn gerade gelassen. Die Beine waren gebrochen. Also das war einer, den man quasi als Gnadentod noch die Beine gebrochen hatte, damit er dann nicht mehr abstützen konnte, um zu atmen. Erstickt. So wie die zwei Mitgekreuzigten des Herrn, nicht wahr? Und jetzt wissen wir endlich, wie man genau gekreuzigt hat. Man hat nicht die Nägel so vorne in den Fuß hineingetan, wie man das auf den mittelalterlichen Bildern der Kreuzigung sieht, sondern seitlich von den Seiten her durch den Fersenknochen hindurch. Also der Gekreuzigte hatte den Kreuzesstamm quasi zwischen den Füßen und von der Seite her wurde er fixiert über die Fersenknochen. Als ich einmal darüber gesprochen hatte in San Francisco, sagte mein Schwager, der Fußchirurge ist, das ist interessant, weil der Fersenknochen ist ganz speziell gebaut mit diesen Zwischenräumen. Er hat viele Zwischenräume, aber ist unglaublich stabil. Also wenn man einen Nagel durchschlägt, zersplittert der Knochen nicht, sondern bleibt intakt. Ja, genau wie es im Psalm 34 heißt. Kein Knochen, kein Gebein soll an ihm zerbrochen werden. Und Gott hat ja angekündigt, dass einmal nach dem Sündenfall, dass einmal der Same der Frau, der Nachkomme der Frau kommen werde und dem der Schlange den Kopf zertreten würde, aber die Schlange werde ihm in den Fersen beißen. Jetzt verstehen wir diese Nägel in den Fersen des Herrn Jesus. Lukas 23, 33. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie daselbst ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. In dem Psalm 22, über 1000 Jahre zuvor, hat David prophezeit, Vers 16, die Stimme des Messias. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Und so sehen wir, dass biblische Archäologie, das ist nicht einfach eine interessante Sache, sondern da wird uns die Heilsgeschichte greifbar nahe, jenseits eines garstigen Grabens. Und die ganze Heilsgeschichte können wir abschließend in einem Wort zusammenfassen, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und wir können zeigen mit der Archäologie, das sind keine Geschichten, die man da erfunden hat, sondern das ist wirkliche, echte Geschichte. Und zwar Geschichte Gottes. Gott, der gehandelt hat in Raum und Zeit. Gott ist in diese Zeit hineingekommen, um das Heil zu schaffen am Kreuz von Golgatha. Ja, das englische Wort für Geschichte, History, ist ja ein schönes Wort, denn das erinnert uns immer wieder daran, was ist eigentlich Geschichte? History ist eben his story, seine Geschichte. Geschichte ist Heilsgeschichte und darum muss eben Archäologie zwingend deckungsgleich sein mit der Heilsgeschichte, wie sie uns in der Bibel dargelegt wird. Kein Mythos, sondern Wirklichkeit. Gottes Handeln in Raum und Zeit.